Jesus Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das sagt uns Herr Jesus Christus als letztes Wort in seinen Abschiedsreden an seine Jünger. Das ist sein Vermächtnis. Er hat danach noch manches gesagt, auch am Kreuz. Aber das ist das Ende der Abschiedsreden, die uns im Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 33 berichtet sind. Danach kommt das Gebet des Sohnes Gottes zu seinem Vater, das uns auch berichtet ist. Und da spricht er dann direkt mit seinem Vater und dann wird er gefangen genommen. Das ist der Zusammenhang dieses Wortes. Und das Wort Angst, Klipsis, wir haben es die Tage schon gehört, bedeutet Bedrängnis. Es kann ja ganz eng werden in unserem persönlichen Leben, vielleicht durch Depression, das ist ja sowas wie Enge oder Angina, Pectoris gibt es auch dieses Wort, diese Brustbeengung, was auch psychische Ursachen manchmal haben kann, aber auch physische, wo es einem ganz eng wird, wo man Angstzustände hat und nicht weiß, wie es weitergeht. Auch bei so einer Endzeitkonferenz kann es einem Angst und Bange werden, wenn man nur die negativen Dinge auf sich wirken lässt und dabei vergisst, dass es ja so kommen muss, aber dass der Herr Jesus der Sieger ist und dass alle, die zu ihm gehören, an seinem Sieg Anteil haben dürfen. Stehst du schon auf der Seite des Siegers, unseres Herrn Jesus Christus, dann musst du keine Angst haben. Ich kann euch bezeugen, während dieser drei Corona-Jahre, wie man sie nennt, ich habe mich gefreut, ich habe gejubelt, habe gesehen, Herr, es erfüllt sich dein Wort, es werden Seuchen kommen, es werden Kriege kommen. Ja, es klingt paradox, wenn ich das so sage. Das ist die eine Seite, ja, das werden sehen, es erfüllt sich Gottes Wort, ja, es gibt einen lebendigen Gott, er hat uns alles vorausgesagt, wir dürfen geborgen sein in ihm. Aber natürlich schrecklich für die Menschen, die es trifft, die krank werden, die in den Kriegen sterben, das ist die andere Seite. Also beide Seiten müssen wir sehen. Natürlich ist es schlimm, wenn Stürme in unserem Leben kommen. Aber wenn du Jesus hast, dann hast du das Leben. Es ist wie in einer Musik, wo so die Bewegungen sind, in der Sinfonie, wo es auf und ab geht, so in Wellen. Aber unten, das war gerade auch bei Bach oft so, ist dieser Orgelton, dieses feste Fundament, der immer konstant bleibt, wo sich dann alles aufbaut und entfaltet. Ist es auch in deinem Leben so, dass du diesen Orgelton der Geborgenheit in Jesus Christus hast, diese Melodie dann, die darauf ist, auch wenn es auf und ab geht und auch ein Christ kann in Tiefen fallen, er kann auch sogar auch seelisch krank werden, auch das gibt es auch im Glaubensleben. Es gibt ja manche, die sagen, ein Christ kann nicht mehr seelisch krank werden, völliger Unsinn, auch uns können Nöte anfechten, Bedrängnis von außen kann uns deprimieren und auch physisch krank machen. Aber wenn du Jesus hast, dann hast du trotzdem die Verheißung, du wirst bei ihm sein, du wirst geborgen sein in Zeit und Ewigkeit. Das möchte ich uns einfach zusprechen als Ermutigung am Ende dieser Konferenz. Vor einiger Zeit, als wir hierher fuhren zu einer Bibelwoche, meine Frau und ich, da kam ein extremes Gewitter auf. Es war alles ganz dunkel und es war so, dass wir gerade ankamen, da waren ins Haus reingekommen, da war ein Blitz hier oben zu sehen und ein Donnern, ein Krachen, manche werden sich erinnern. Und dann kamen richtige Fluten hier herunter. Ich bin dann abends noch durch den Kurpark gewandert. In dem Fall hatte keiner den Mut mitzugehen, da war ich ganz allein. Und habe mir das angeguckt, wie hier die Sturzbäche herunterkamen, wie der Bach schon fast übers Ufer, also diese Teinach ist ja eigentlich ein Bach, ja, übers Ufer getreten war. Und also fast übers Ufer, man konnte gerade noch entlang gehen, aber es war so knapp davor, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und das war wirklich innerhalb kürzester Zeit passiert. Straßen waren überschwemmt, Keller vollgelaufen, Häuser beschädigt. Und ja, ich schickte auch Gebete zum Himmel, Herr, schenk, dass keiner zu Schaden kommt, dass das bald aufhört. Extreme Situationen und wir wissen ja auch nicht, wann und was alles hier noch geschieht. Wir wissen aus dem Wort aber, dass Gerichte über diese Welt kommen werden. Davon haben wir auch schon gehört. Diese Endzeitwehen, die sich immer mehr steigern und zuspitzen. Und es ist interessant, dass es jetzt eine Gruppierung gibt, die sich die letzte Generation nennt, wie biblisch eigentlich. Ja. Man kann das anknüpfen, auch in Predigten und sagen, ja, vielleicht ist es ja wirklich die letzte Generation. Wir wissen es nicht, ich spekuliere nicht darüber. Aber da kann man diesen jungen Leuten sagen, denkt mal nach, was das eigentlich bedeutet, was ihr euch da für einen Namen gebt. Erwartet ihr wirklich Jesus bald? Ja, das ist eigentlich die letzte Generation. Er wird all diesen Nöten ein Ende machen. Und es werden Gerichte auch kommen. Das steht ja im 2. Petrus 3. Kein Wassergericht mehr, keine Wasserflut, aber ein Feuergerichte. Das tatsächlich. Ich glaube eigentlich nicht an die Klimaerwärmung. Wenn ich so das Wetter sehe, jetzt im Mai, sind es gerade die Eisheiligen, hat mir jemand gesagt, aber trotzdem so kalt, dass wir noch mit Jacken herumspazieren. Ja, aber darüber mag man denken, wie man will. Es wird Gerichte geben, auch Feuergericht, und das liegt aber in Gottes Hand. Er wird es keinen Moment früher zulassen, als er es in seinem Plan bestimmt hat. Da dürfen wir getrost sein. Viele haben auch Angst vor einem Atomkrieg, ist nicht auszuschließen. Aber auch das wird der Herr nicht früher zulassen oder wenn überhaupt zulassen, als er es in seinem Plan hat. Auch da können wir ganz geborgen sein im Herrn. Und wenn wir sterben, sei es durch natürlichen Tod oder durch Waffeneinwirkung, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, neugeboren bist durch seinen Geist, dann wirst du die Augen aufmachen bei ihm in seinem herrlichen Reich. Und darauf freue ich mich. Und je älter man wird, umso mehr freut man sich auf diese Zeit, wo die Leiden dieser Welt ein Ende haben. Ja, in Bad Teinach, da schlugen die Blitze ein. Und es kam Gott sei Dank, soweit ich weiß, damals niemand zum Schaden. Aber auch im Leben des Herrn Jesus gab es mehrere Situationen. Eine möchte ich hier mit uns lesen, wo auch Bedrängnis war, auch in seinem Leben und im Leben der Jünger insbesondere. Wir lesen aus Markus Evangelium Kapitel 4, Vers 35 bis 41. Markus 4, 35 bis 41. Ich freue mich, dass es raschelt. Ein Zeichen, dass ihr noch echte Bibeln dabei habt. Ich fürchte, dass es in ein paar Jahren schon weitgehend anders sein wird, dass da jeder nur noch sein Handy hat, was dann klingelt und so. Aber es ist eine Unart. Wir wollen uns freuen, dass wir dieses gedruckte Buch haben dürfen. Also Markus 4, Abvers 35. Ihr seht schon, es geht hier um die Sturmstillung. Ein gutes Beispiel für die Krisen, die auch über unser Leben und über diese Welt ergehen. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er, nämlich der Herr Jesus, zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, was kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er, Jesus, stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr denn keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Soweit das Wort Gottes. Herr, schenk uns ein Wort für unser Herz und öffne unsere Herzen für dein Wort. Amen. Liebe Geschwister und liebe Freunde, Jesus stillt den Sturm auf dem See. Jesus stillt den Sturm in deinem Leben. Und Jesus stillt den Sturm in der Welt. Unter diesen drei Aspekten möchte ich dieses Wort mit uns betrachten. Wer schon in Israel war, der weiß ja, der See Genezareth, das Galiläische Meer, das liegt unterhalb des Meeresspiegels. Wisst ihr, wie viel Meter ungefähr? Also wenn man jetzt die Oberfläche betrachtet des Sees, ca. 200 Meter, da geht er noch runter, einige Dutzend Meter in der Mitte. Und da kommen Fallwinde von oben. Also das Mittelmeer liegt höher. Wenn dieses Gebirge nicht wäre, was ja diesen Jordangraben abschirmt, dann wäre ja der ganze Graben überflutet, einschließlich des Sees, auch das Tote Meer. Aber da ist eine Barriere. Gott hat hier eine einzigartige Landschaft geschaffen. Diese Befestigung am Rande des Mittelmeers ist es die Gebirge, was sich auch ganz runterzieht noch zum Roten Meer. Und der Graben geht dann sogar noch weiter. Aber hier am See Genezareth sind es ca. 200 Meter, am Toten Meer schon ca. 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Und da kommen Fallwinde und diese Fallwinde lösen ja auch starke Wellen aus. Und so gibt es da immer mal wieder Stürme, die sehr schnell losbrechen können. So war es auch an diesem, ja, ich denke Abend. Der Herr Jesus hatte ja viel gepredigt. Wenn wir den Zusammenhang betrachten, da war er ja am Ufer, wohl in der Nähe von Kapernaum, seiner Heimatstadt, jedenfalls auf dieser Seite des Sees. Das ist dann die westliche Seite, Richtung Mittelmeer, ja, wenn man so sieht. Und da hat er gelehrt, zum Beispiel vom Sämann, die Gleichnisse, das Licht auf dem Leuchter, das Aufwachsen der Saat, das Senfkorn-Gleichnis. Und dann, er war ja auch ganz Mensch, ganz Gott und ganz Mensch, war er müde, ist ins Boot gegangen, ist in den Jünger gefahren und dann hat er sich ausgeruht. Weil danach kam ja eine große Herausforderung ja, auf ihn zu, nämlich die besessenen Gergasener oder Gadarener, wie man es auch übersetzt. Und es waren mindestens zwei, die aus den Höhlen kamen. Von einem wird dann ausdrücklich berichtet, manche Evangelien auch von beiden. Es wird immer der berichtet, der praktisch spricht oder im Vordergrund steht. Das ist kein Widerspruch, sondern Ergänzung. Ja. Mehrere waren das, die in den Höhlen leben, die nackt waren. Besessenheit zieht den Leuten die Kleider aus, auch heutzutage. Das ist ein Zeichen der Besessenheit. Und dazwischen, bei dieser Überfahrt, hat der Herr Jesus sich ausgeruht. Sicherlich auch aus dem Grund, weil er Mensch ist. Ja? Müde war, so wie wir auch müde werden. Er wurde wie wir, aber ohne Sünde. Aber er hat auch dadurch gezeigt, dass er in der Geborgenheit ist. Bei seinem Vater und auch als Gottes Sohn. Es kann nichts passieren, wenn Jesus im Boot ist. Im Boot auch deines Lebens. Das sollte eigentlich auch dieses Schlafen für uns noch symbolisieren. Ja, und übrigens, was uns auffällt, wenn wir das lesen, dieses Wort, die Volksmenge war jetzt also gegangen, sie waren ins Schiff gestiegen, aber es war nicht nur ein Schiff, und das überliest man leicht, es waren mehrere Schiffe. Da steht ja, es waren andere kleine Schiffe bei ihm. Es gibt also viele Zeugen dieses Ereignisses, nicht nur die im einen Boot. Es haben viele Menschen miterlebt, und bezeugt, was da Wunderbares geschehen ist. Und dann kommt dieser große Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff. Man kann das auch symbolisch so deuten, wie wir es auch schon die Tage gehört haben, dass das Schiff die Gemeinde ist und dass der Zeitgeiststurm in die Wellen schlägt und das Schiff zu Fall bringen will. Aber wenn Jesus im Zentrum ist, und zwar der biblische Jesus, dann können diese Wellen des Zeitgeistes uns nicht zum Kentern bringen. Aber die Voraussetzung ist, dass es der Herr Jesus ist und kein selbstgemachter, falscher Christus. Heute gibt es ja eine Strömung, gerade auch bei den sogenannten Neo-Evangelikalen, die sagen, ja, Hauptsache du liebst Jesus, aber die Bibel brauchst du nicht mehr, das ist ein papierner Papst. Ist das richtig? Nein, das ist satanisch. Ich habe es gestern Abend schon gesagt. Wer Jesus ohne die Bibel haben will, das ist ein falscher Christus. Der baut sich selber seine Religion, aber hat nicht mehr das Fundament, die Grundlage des Glaubens. Wir haben und erkennen Gott, den dreieinigen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, allein durch Gottes Wort, durch die Heilige Schrift, die unverfälschte Heilige Schrift. Auch wichtig, dass du eine unverfälschte, möglichst wortgetreue Übersetzung hast, mit einem guten Grundtext, der nicht irgendwie von der Gnosis und ähnlichen Irrlehren beeinflusst ist. Also, das sind wichtige Grundlagen des Glaubens. Wenn Jesus, der biblische Jesus, in unserer Gemeinde im Zentrum steht, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Natürlich gibt es auch manchmal Erkenntnisunterschiede. Haben auch gestern Abend so ein bisschen gemerkt, auch zwischen gestandenen Brüdern, ja, weil wir alle Stückwerkerkenntnis haben. Aber da gilt dann auch die Liebe zu üben. Wahrheit und Liebe gehören zusammen im Glauben. Man darf dann andere nicht irgendwie verurteilen oder unbarmherzig sein und sagen, du bist nicht mehr mein Bruder. Natürlich, wenn es um zentrale Unterschiede geht, richtige Irrlehren, wo die Gottheit Jesu geleugnet wird, die Erlösung in Christus und so weiter, da müssen wir warnen. Das sind dann Sekten, das ist ein Unterschied. Ja. Aber innerhalb des wirklich gläubigen christlichen Bereichs, da gibt es Erkenntnisunterschiede und da würde ich auch da nicht von Irrlehren reden, sondern wirklich von Erkenntnisunterschieden. Ja, zum Beispiel Entrückungszeitpunkt und solche Themen. Das sind für mich trotzdem Brüder, die das anders datieren, zumal ja keiner Zeit und Stunde weiß. Also auch von daher wollen wir sowieso barmherzig miteinander sein. Aber auch keine falschen Sicherheiten erzeugen und sagen, wir wissen ganz genau, es ist unbedingt vorher schon und brauchst keine Angst, wir haben Mahlzeichen, betrifft uns alles nicht. Das ist dann wieder eine Schlaftablette. Dann müssen wir sagen, wenn es doch nicht so ist, sei deshalb auch bereit für Verfolgung, nicht nur für die Entrückung. Für beides sage ich immer wieder, bereit für Entrückung und für Verfolgung alle Zeit. Dann machst du nichts falsch. Also das ist nur ein kleiner Exkurs. Also es zeigt einfach, man darf nicht gleich jeden als Irrlehrer beschimpfen, der einen Erkenntnisunterschied hat, der nicht heilsentscheidend ist. Ja, das nur dazu. Nun, jedenfalls diese Fallwinde kamen und Jesus schläft ruhig, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch, wie es die Väter gesagt haben. Das ist auch eine ganz grundlegende Erkenntnis, dass er, und das ist ein Geheimnis Gottes, Gottes Sohn ist. Und weil ja Gott, wenn Gott einen Sohn hat, ist der Sohn auch göttlichen Wesens. Einverstanden, ja? Er ist Gott. Wenn du einen Sohn hast, ist er ganz Mensch. Wenn Gott einen Sohn hat, ist er ganz Gott. So einfach erkläre ich das auch den Zeugen Jehovas. Sag, haben sie einen Sohn? Ist das jetzt ein Engel oder ein Tier oder was ist ihr Sohn? Es ist doch ein Mensch, ja? Und so, wenn Gott einen Sohn hat, ist er nicht einfach nur ein Mensch. Er ist Gott, aber durch Maria auch ein Mensch, eben beides in einem. Ganz Gott und ganz Mensch, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und als Mensch wurde er auch müde, hat geschlafen, aber zugleich hat er gezeigt, in mir habt ihr Ruhe und Geborgenheit. Den Frieden in ihm, denn er ist der Herr über alles. Und nun, die Jünger, an sie müssten sie ja wissen, wir haben Gottes Sohn im Boot, wir brauchen keine Angst haben. Und jetzt wird ihr Glaube geprüft. Und was geschieht hier? Ja, sie versagen. Natürlich einerseits nicht, denn sie wenden sich an ihn. Sie wissen, wo sie die Hilfe zu suchen haben. Weißt du, wo du die Hilfe zu suchen hast, wenn es dir schlecht geht? Läufst du dann von Jesus weg oder gehst du zu ihm hin? Sie machen es richtig, sie gehen zu ihm hin und wecken ihn. Allerdings, was sie dann sagen, ist ein Vorwurf. Ja. Er schlief auf einem Kissen und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Also einerseits, sie fragen ihn, aber sie denken, wir kommen jetzt um und vielleicht kann Jesus uns noch helfen. So stark war der Glaube da irgendwie doch nicht. Und er antwortet ihnen gar nichts, sondern befiehlt dem Wind und spricht zum See, schweig, werde still. Nun, das ist geheimnisvoll, mit dem Wind zu sprechen, mit dem See. Manche Ausleger sagen, dass sich dahinter auch dämonische Gewalten verbergen, die eben auch diese Katastrophen auslösen, wenn diese, oder auch wenn die Gerichtsengel losgelassen werden, auch das. Es müssen noch nicht mal Dämonen sein. Es gibt auch Gerichtsengel, die noch angebunden sind, zum Beispiel am Euphrat, und die losgelassen werden. Mir hat jetzt jemand erzählt, ich weiß nicht, habe es noch nicht nachgeprüft, der Euphrat sei ausgetrocknet, habt ihr das auch gehört? Also, dass jetzt die Heere des Nordens und Ostens darüber gehen könnten. Also, ich will jetzt keine apokalyptischen Horrorszenarien hier ausmalen, aber es ist doch interessant, dass immer mehr Zeichen sich mehren. Das zeigt uns auch, dass wir sehr hellwach sein sollten, alle Zeit. Aber jedenfalls, ja, hier wurde ein Stück weit Gericht losgelassen, dieser Sturm auf dem See, auch heute der Sturm in der Welt und der Sturm in unserem Leben. Aber wenn der Herr Jesus da ist, dann geschieht genau das, was wir hier jetzt lesen. Ich denke, er ist aufgestanden, er stand auf, also er bringt seine Majestät zum Ausdruck und befiehlt dem Wind und spricht zum See, schweig, werde still. Auch die Mächte, die dahinter stehen, die müssen dann verstummen und die Wellen legen sich, und zwar augenblicklich. Das ist ja dieses Wunder. Wie ist es denn, wenn der Herr Jesus geheilt hat? Hat er dann gesagt, ja, dann ich verschreibe jetzt ein Rezept, nimm das mal eine Zeit lang ein, geh zum Arzt und so, in ein paar Wochen wird es besser sein. Also beim Herrn Jesus waren das Sofortheilungen oder Spontanheilungen, wie man vielleicht sagen kann. Und das sind wirkliche Wunder bei diesen Krankheiten, bei Aussatz und Besessenheit sowieso. Er hat die Dämonen ausgetrieben und hat Vollmacht über all diese Mächte. Und es wurde augenblicklich besser. Oder die Gelähmten, die sind sofort aufgestanden und haben dann ihre Matte weggetragen. Auch die Apostel haben diese Vollmacht vom Herrn Jesus bekommen. Und also das sind diese Wunder, die Gott wirkt. Das heißt jetzt nicht, dass wir Medizin ablehnen sollten, bitte nicht falsch verstehen. Aber das ist das Wunder, das sofort geschieht. Und so auch hier bei dieser Sturmstillung. Sofort ist dieser Sturm verstummt. Der Wind legte sich, es entstand eine große Stille. Auch eine Stille des Nachdenkens. Ich glaube, die haben jetzt nachgedacht und haben gedacht, Moment, was ist da geschehen? Sofort hat sich das beruhigt. Ist Jesus, der hier bei uns im Boot steht, das sieht aus wie ein Mensch, aber ist offenbar mehr als ein Mensch. Der hat eine einzigartige Macht, sogar über die Naturgewalten. Und so ist es auch mit den Endzeitgerichten. Der Herr lässt es zu seiner Zeit. Er hat alles im Griff. Und auch der Antichrist, der darf nur diejenigen töten, was Gott bestimmt hat. Es wurde ihm gegeben, die Heiligen zu töten, heißt es in Offenbarung 13. Ja, von wem gegeben? Von Gott. Das klingt hart, aber es ist so. Also auch seine Macht ist beschränkt. Deshalb müssen wir auch da keine Angst haben, selbst wenn wir diese Zeit, so sehe ich es, ein Stück weit hineinkommen müssen. Er wird uns entweder bewahren oder wird uns Kraft geben, beim Märtyrertod den Herrn nicht zu verleugnen. Zu beidem. Aber er bekommt eine Zeit lang Kraft, die Heiligen zu töten. Das steht übrigens nirgends. Ich sage es jetzt doch, dass das nur Juden sind. Das ist so grausam. Immer die Juden müssen alles ausbaden. Das finde ich eine unmögliche Lehre. Sondern die Heiligen sind immer, ist die Gemeinde. An die Heiligen in Rom, an die Heiligen in Korinth. Ich verstehe nicht, wie man das trennen kann. Entschuldigung, aber da steht, die Heiligen zu töten. Das sind die Gläubigen, die in dieser Zeit noch leben. Machen wir uns bereit auf das Martyrium, auf die Verfolgung. Auch jetzt schon sterben ja viele Geschwister in islamischen Ländern, Nordkorea und vielleicht auch bei uns irgendwann, wenn die Gesetze noch drastischer werden. Ich habe ja morgen Vorträge an einem anderen Ort hier in der Nähe über die Christenverfolgung, die sich in der EU anbahnt. Sehr spannendes Thema. Bin da gerade sehr damit beschäftigt. Da gibt es viele Beispiele in der ganzen EU, aber auch weltweit durch Hassgesetze, durch Antidiskriminierungsgesetze, wie sich das alles nennt. Ja, da werden alle geschützt, außer bekennenden Christen. Ja, wenn du sagst, allein Jesus ist der Weg und allein die biblische Ethik und die biblische Sexualität und die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, dann bist du schon ein Ketzer im neuen Europa. Das ist traurig, aber es ist endzeitlich, ist auch alles vorausgesagt. Sind wir dann standhaft? Aber hier, wenn der Herr Jesus beschützt und lenkt, dann verstummt der Sturm. Und so heißt es ja auch in Matthäus 24, das war immer eigentlich die erste Stelle, die mich zu der Sicht geführt hat, dass die Entrückung dann doch eher während der Drangsalzeit eigentlich sein müsste, ich sage es mal ganz vorsichtig, dass da nämlich nicht steht, Gott wird die Tage wegnehmen einfach um der Gläubigen willen, sondern es heißt in Matthäus 24, ich habe jetzt den Vers nicht aufgeschrieben, vielen Dank für alle Helfer hier, genau, ihr wisst schon, was ich meine. Ich lese mal ab Vers 21. Es wird dann eine große Trübsal sein, wie noch keine gewesen ist, vom Anfang der Welt bis jetzt und wie auch keine mehr kommen wird. Das heißt, es muss sich auf das Ende beziehen, die allerletzte große Drangsal. Und dann heißt es, sehr interessant, gerade im Blick auf die Entrückung, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt. Das sind jetzt nicht, höchstwahrscheinlich nicht 24-Stunden-Tage gemeint, sondern da ist die Zeit gemeint, die verkürzt wird. Und Auserwählte sind auch nicht nur Juden, sondern das ist eben die ganze Gemeinde, gemäß Epheser 2, zusammengesetzt aus denen aus Israel und den Nationen. Die Auserwählten und die Heiligen, das ist immer die Gemeinde. Steht nichts, dass das nur Juden sein sollen. Natürlich gibt es auch hier den Gräuel der Verwüstung. Es bezieht sich, Prophetie erfüllt sich ja mehrfach. Ich habe auch schon mal hier drüber gesprochen. Die erfüllt sich so, dass sie in mehreren Stufen zur Erfüllung kommt. Es gibt eine Naherfüllung im ersten Jahrhundert, wo Israel zerstört wurde. Aber auch am Ende wird die Bedrängnis wieder zunehmen. Und das ist die mehrstufige Erfüllung in der Prophetie. Und Einseitigkeiten und auch falsche Erkenntnisse entstehen dann, wenn man nur eine Erfüllungsstufe sieht und nicht wie bei einem Gebirge immer weitere Täler und dann wieder ein Berg, wo sich es erfüllt. Auch das Prophetie sind auch Wellenbewegungen, versteht ihr? Wenn man das mal erkannt hat, gibt es in der Bibel keine Gegensätze oder Widersprüche mehr, sondern nur Komplementarität, Ergänzung, mehrfache Erfüllungsstufen. Denken wir doch nicht so einseitig, was Prophetie angeht. Gog und Magog gibt es mehrfach. Das Kommen Jesu ist mehrfach. Ja? Die werden ja die Wiederkunft. Und der Gräuel der Verwüstung ist mindestens drei- oder vierfach. Antiochos Epiphanes, dann bei den Römern, dann jetzt der Felsenturm und dann wird vielleicht der Antichrist nochmal einen Tempel bauen. Das ist dann der vierte Gräuel der Verwüstung. Also das ist dieses mehrstufige prophetische Erfüllungsgeschehen. Irgendwann hatte ich mal diese Erkenntnis bekommen. Da hat sich für mich alles ganz klar erklärt und aufgelöst. Ich habe gar keine Probleme mehr mit Prophetie seither eigentlich. Es klingt ein bisschen komisch, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Also diese ganzen Diskussionen lösen sich auf, wenn man sagt, es gibt eine mehrfache Erfüllung. Schweig, werde still, da legte sich der Wind, es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, und jetzt tadelt er die Jünger, durchaus, und vielleicht auch unseren kleinen Glauben. Warum seid ihr so furchtsam, so ängstlich? Habt ihr keinen Glauben? Das ist ein hartes Wort, ja. In dem Moment. Aber wir wollen nicht urteilen über die Jünger. Vielleicht wäre es uns auch so gegangen, dass wir nur auf die Wellen sehen. Das ist auch in unserem Leben. Siehst du nur die Arbeitslosigkeit, in die du stürzt. Ich habe das bestimmt 50 Jahre noch mal erleben müssen. Arbeitslos, mir ging es da auch nicht gut. Wenn ich Jesus nicht gehabt hätte, ich weiß nicht, ob ich heute noch da wäre. Ja, wenn du dann nochmal wirklich vor dem Nichts stehst, rausgemobbt wirst, nach 10 Jahren erfolgreicher Arbeit, heißt plötzlich, aber wir wollen jetzt mit der Ökumene, und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht, haben sie mich entlassen. Und lauter solche Dinge, das tut dann weh, auch bei Geschwistern, gerade wenn es unter Christen geschieht. Tut besonders weh. Oder wenn du Hausverbot kriegst bei christlichen Werken, habe ich schon über 20 Jahre bei einem Werk, gar nicht weit weg von hier, weil ich die Bibelkritik dort kritisiert habe. Ja, ich bin einer, der den Mund aufmacht. Ich kann vom Gewissen her einfach nicht schweigen, und dann wirst du gemobbt. Ja. Dann bist du der Böse, wirst verleumdet. Ja, ich will jetzt nicht weitere Beispiele nennen. Also es tut weh, ja, aber wir sollen beten, auch für diese Menschen. Der Herr Jesus sagt, segnet, die euch fluchen. Das machen wir auch in der Stadt, wenn es da Gruppen gibt, die uns angreifen, als Schande von Pforzheim, mich im Internet diskriminieren, mit Teufelshörnern darstellen. Das ist auch anderen von unseren Brüdern schon mit solchen Gruppen so gegangen, gerade sehr aktuell, vielleicht schon gesehen. Ja, segnet, die euch fluchen. Wir haben einen Missionsstand gehabt, da kam ein Mann, ich verfluche euch im Namen des Teufels, ich habe gesagt, und ich segne sie im Namen Jesu Christi. Da braucht er nicht klatschen, das ist alles gut. Nein, also, das ist unsere Antwort. Und dann würden wir auch nicht bitter. Ja? Die Menschen tun uns einfach leid, die so lieblos und hasserfüllt agieren. Und wir wollen einfach beten, dass sie umkehren von ihrem Weg. Der Herr Jesus sagt ja, liebet eure Feinde. Und das ist nicht immer einfach, aber in seiner Kraft können wir es tun. Habt ihr keinen Glauben, vertraut auf mich in allem, auch wenn es euch Menschen schwer machen, wenn ihr die Arbeit verliert, wenn vielleicht eure Familie schwierig ist, wenn die Kinder rebellieren im gewissen Alter, habt vielleicht viel schon erlebt, betet weiter. Und wir haben davon auch oft erlebt, dass Kinder doch noch zum Herrn finden. Viele haben es schon erleben dürfen, andere beten noch weiter. Gebt nicht auf, habt Glauben, dass der Herr zu seiner Zeit eingreift. Ja, und dann kommt die Erkenntnis, oder wie soll ich sagen, bei den Jüngern. Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See oder das Meer ihm gehorsam sind? Ja, er ist Gottes Sohn. Ja, ich möchte noch mal ein paar Beispielgeschichten bringen zur Illustration, auch dazu zu diesem Thema, nachdem wir jetzt kurz, ja, was heißt, dieses Wort Gottes betrachtet haben. Quälen auch dich Sorgen? Hast du eine Krankheitsnot? Vielleicht hast du eine schwere Diagnose bekommen, ging mir auch so letztes Jahr. Speiseröhrenentzündung im fortgeschrittenstem Stadium, sodass ich mich radikal auch in der Ernährung und so weiter umgestellt habe. Also Intervallfasten, was ich da mache. Aber das ist ja nur irdisch. Wichtig ist, dass wir sagen, ja, wenn es jetzt die Zeit ist, ich bin in Gottes Hand. Und es ist auch besser geworden, braucht keine Angst jetzt haben. So Gott will, komme ich gerne wieder. Aber ja, vielleicht andere Probleme. Und die Frage ist, ob ich in Jesus geborgen bin. Es hat mal ein Maler, zwei Maler wurden gebeten, ein Bild zu malen jeweils, ein Gemälde, wo sie ihre Auffassung von Ruhe oder Frieden darstellen sollten. Jetzt überleg mal, was ihr da gemalt hättet. Du sollst die Ruhe, den Frieden, die Geborgenheit malen. Nun, der eine Maler wählte als Motiv, was sicherlich mancher von uns auch gemacht hätte, es hängt bei uns auch im Wohnzimmer so ein Bild, einen stillen, einsamen See mitten in den Bergen. Ein wunderschönes Bild, also schneebedeckte Berge hinten und vorne so ein wunderschöner See. Dann schon noch eine Blockhütte da, gucke ich ab und zu mal an, wenn ich so unruhig bin oder ja, und dann bete ich auch. Und das ist ja so ein Ort, den sich mancher wünscht. Sicherlich ein Ort der Ruhe. Aber der zweite Maler, was hat er gemalt? Einen schäumenden Wasserfall. Und in diesem schäumenden, bewegten, tosenden Wasserfall hat eine zarte Buche ihre Zweige ausgestreckt über die Gischt, die da hochschäumt. Und an der Gabelung eines Zweiges, fast nass vom Schaum des Wassers, saß ein Rotkehlchen in seinem Nest. Also in diesem tosenden Geschehen ein Rotkehlchen, friedlich in seinem Nest. Bei uns nisten auch gerade Vögel auf der Terrasse, wo wir immer aktiv sind. Ich staune gerade, wie die so den Mut haben, sich uns Menschen anzuvertrauen. Die sehen vielleicht, dass wir tierlieb sind. Habt ihr ja gestern auch bei mir gesehen, wer dabei war bei der Wanderung. Also die spüren das, die Tiere, dass sie da keine Angst haben müssen. Aber das ist genau diese Geborgenheit. Ja? Und das zweite Bild hat den Preis gewonnen, diese Ruhe. Nämlich inmitten dieses tosenden Geschehens, diese Ruhe eines brütenden Vogelpärchens. So ist es ja auch in unserer Welt, versteht ihr, was ich sagen will? Ist ja nicht so, dass hier alles ruhig und friedlich ist, jetzt schon gar nicht mehr, seit wir auch in Europa wieder Krieg haben und Deutschland ja auch durch Waffenlieferungen beteiligt ist. Ja. Ist keineswegs ruhig, aber haben wir diesen inneren Frieden im Herzen in unserem Herrn Jesus Christus? In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe nicht nur die Angst, nicht die Angst, sondern die Welt überwunden. Das ist viel mehr als die Angst. Aber er sagt nicht, dass wir in der Welt nicht noch auch Angst haben könnten. Aber dadurch, dass er die Welt überwunden hat, ist die Angst erträglich und kann auch weggehen wieder. Ich muss genau jedes Wort lesen in der Bibel. Es ist viel mehr die Welt. Er ist ja der Herr. Ja, Pfarrer Wilhelm Busch, kennen ja viele noch. Er war auch in Hoegrede oft tätig. Das war das Zentrum von Licht und Leben und so weiter früher. Gesellschaft. Der hat gesagt, ich habe einen Menschen gekannt, an dem habe ich tiefen, herrlichen Frieden gesehen, das war meine eigene Mutter. Und jetzt haben wir ja heute zufällig auch den Muttertag, also allen Müttern herzlichen Segenswunsch, auch allen Vätern, auch allen, die vielleicht keine leiblichen Kinder haben. Kinder sind nicht immer lieblich, ja, aber sie werden vielleicht, durch Gottes Hilfe. Und der Wilhelm Busch hat gesagt über seine Mutter, von ihr muss ich eine Geschichte erzählen. Ich lese mal vor. Es gab eine Stunde, in der sie uns ihr Herz aufgedeckt hat. Das war an ihrem 80. Geburtstag. Wir hatten ihn herrlich gefeiert, viele Kinder und Enkel. Wir hatten sie gerühmt und gepriesen, weil sie eine wundervolle Mutter war. Nun war das Fest zu Ende. Mein Bruder sagte, es war wohl der Johannes Busch, wir wollen noch ein Lied singen, das Mutter sich wünscht. Und dann dachten die Kinder, naja, sicherlich, nun danket alle Gott oder sowas, ja, so ein Loblied Gottes. Aber was hat sich die Mutter gewünscht in ihrem Alter für ein Lied? Da sagte sie leise, singt mir, es ist ein Born draus heiliges Blut für arme Sünder quillt. Für arme Sünder quillt. Ja, was drückte sie damit aus? Auch sie in ihrem Alter braucht immer noch die Vergebung durch den Herrn Jesus. Er, der am Kreuz von Golgatha sein reines, heiliges, sündloses Blut für uns verlorene Sünder vergossen hat. Das brauchen wir alle. Hast du schon die Vergebung deiner Sünden? Und dann sangen sie dieses Lied von Jesu Kreuz und Blut, das die Vergebung der Sünden rühmt. Friede mit Gott durch Vergebung der Sünden. Jesus stillt den Sturm auf dem See. Jesus stillt den Sturm in deinem Leben, er schenkt dir Geborgenheit in all diesem tobenden Weltgeschehen. Und das ist das Dritte. Jesus stillt den Sturm in der Welt. Da geht es drunter und drüber. Das Böse reift aus. Der Antichrist bereitet seine Herrschaft vor. Und es gab schon immer Vorläufer des Antichristen. Selbst falls er noch nicht leben sollte, weiß man nicht. Aber die Vorläufer sind auf jeden Fall ganz massiv am Wirken. Und wann kann der Gesetzlose seine Herrschaft aufrichten? Wenn der und das, das ihn zurückhält, weggetan wird. Was ist das Aufhaltende? Da gibt es die unterschiedlichsten Ansichten. Natürlich auch der Heilige Geist und die Gemeinde, das wollen wir gar nicht bestreiten, ist ja klar. Ja, wir Christen sind aufhaltend, aber eben auch die noch christlich geprägten Ordnungen und Gesetze. Ich denke, alles hat ein Körnchen Wahrheit. Ja. Nur bin ich halt der Meinung, wenn die Gemeinde entrückt ist, da haben wir auch gestern darüber diskutiert, kann es da noch Bekehrung geben oder nicht? Manche sagen, dann kann sich keiner mehr bekehren, dann ist die Tür zu. Ja, es gibt Stellen, die Tür ist zu, okay. Aber andererseits heißt auch, der Geist weht, wo er will. Und ich denke so, vielleicht ein bisschen menschlich, dass gerade wenn die Entrückung geschehen ist und sich Gottes Wort erfüllt, dass dann doch viele Menschen noch zum Nachdenken kommen. Und können wir dann sagen, kein Mensch kann mehr zum Glauben finden. Also ich würde das nicht wagen. Von daher, ich persönlich denke, dass es noch die christlich geprägten Ordnungen und ihre Vertreter sind. Aber wie gesagt, wir wollen da barmherzig sein miteinander bei diesen Erkenntnissen. Auf jeden Fall ist aber so, dass die Herrschaft des Antichristen sich vorbereitet. Ob wir jetzt den Antichristen erleben oder seine Vorläufer, es ist nur eine graduelle Steigerung. Eigentlich haben wir jetzt schon das antichristliche System und müssen da wachsam sein und die Dinge nicht mitmachen, die vom Gotteswort abweichen. Keine Beziehungen segnen, die Gott ein Gräuel sind. Nicht interreligiöse Gottesdienste mit Religion machen, die Götzen verehren, anstatt den wahren Gott. Nicht zu verstorbenen Menschen beten. In Anführungsstrichen ist ja kein Gebet, ist eigentlich ein spiritistisches Geplapper, habe ich mal gesagt, wenn man immer gewisse Formeln wiederholt, auf so einer Kette, ob es jetzt im Islam ist oder im Katholizismus oder im Buddhismus, die haben ja alle diese Gebetsschnüre, wo sie Litaneien runterleiern, um dann sich höher zu entwickeln ins Nirvana oder wo auch immer hin. Ein ernstliches Gebet wird Gott hören, wenn es von ganzem Herzen ist, aber nicht, wenn ich so und so oft immer das Gleiche sagen soll. Versteht ihr? Das ist doch der Unterschied. Du kannst mit Gott reden wie mit deiner Frau, deinen Kindern, mit deinem Nächsten. Gott ist ein persönlicher Gott und er will keine Rituale und Litaneien, sondern unser Herz. Darum geht es. Hast du ihm dein Herz schon geschenkt? Das ist das Wichtigste im Leben. Jesus stillt den Sturm in der Welt. Stimmen wir in das Gejammer über die schlimmen Zustände ein, über die bösen Politiker und alles? Oder beten wir, wir sollen auch für die Obrigkeit beten, ist auch ein Auftrag Gottes. Haben wir Hoffnung und Zuversicht, dass Gott noch eingreift und noch manches aufhält? Es gibt auch aufhaltende Mächte, sogar in der Politik. Es ist nicht so, dass alles über einen Kamm bügeln können. Es gibt auch Gute und Böse. Und auch nicht blauäugig sein. Es ist schlimm, aber noch nicht so schlimm, dass wir uns nicht mehr versammeln dürften. Noch nicht so schlimm, dass wir keine Missionseinsätze mehr machen dürften. In unserer Stadt, die Obrigkeit war uns so wohlgesonnen, dass wir sogar während der Corona-Zeit, als alle Läden geschlossen waren, als Autos durch die Stadt fuhren, bitte Masken tragen und dürft nichts trinken und nichts essen in der Stadt, sobald Menschen euch sich nähern. Sogar da durften wir Missionsstände aufbauen, zwar mit Maske und allem, aber wir haben missioniert, die ganzen 3 Jahre durch missioniert. Wo waren da die Zeugen Jehovas? Wir haben sie gefragt, wo wart ihr denn? Ja, wir durften nicht. Die Wachturmgesellschaft hat gesagt, wir sollen die Ordnungen einhalten und so weiter. Was ist hier der Glaube jetzt? Ja? Entschuldigung. Aber die Obrigkeit hat es sogar erlaubt. Mit Vorsichtsmaßnahmen, okay, aber man konnte Menschen erreichen und die waren so offen wie nie. Natürlich war die Stadt leer, weil alle Läden zu waren. Ich habe es auch gefilmt, ich werde es nie vergessen, wie es damals war. Es war vielleicht ein Zehntel in der Stadt, weil die Läden alle zu waren, aber es waren sehr offene Menschen. Statt 1000 haben wir dann vielleicht 100 erreicht bei dem Einsatz, aber es hat sich gelohnt. Ja, naja, also dieser Sturm ist ja erstmal wieder vorübergegangen, aber wer weiß, was als nächstes kommt. Es gibt, ich komme langsam zum Ende, eine Illustration aus der Tierwelt. Ihr wisst ja, ich liebe Tiere, auch Adler, die gibt es ja leider viel zu wenig bei uns. Und die Adler, die werfen ihre zitternden, hilfeschreienden Adlerkinder einfach über den Nestrand in die schreckliche Tiefe, wenn die größer schon geworden sind ein bisschen. Und warum machen sie das? Damit sie fliegen lernen. Die werfen sie einfach aus dem Nest, damit sie anfangen zu flattern und fliegen lernen. Sonst lernen sie es nie, wenn sie immer im Nest bleiben. Das heißt, man muss auch mutig sein, gerade auch im Missionsdienst, nicht in eigenen Gemeinderäumen versauern und dann sich nur noch streiten, sondern nach außen gehen. Und das belebt eine Gemeinde, wenn sie zusammensteht, wie ein Mann nach außen missionarisch aktiv ist. Bei uns geht leider auch nicht alle nach draußen, da leide ich auch drunter. Aber du kannst auch niemanden zwingen dazu. Und das sage ich, da missioniert wenigstens in eurer Nachbarschaft und in eurer Familie. Nicht jeder traut sich auf die Straße. Also wir wollen auch niemanden überfordern, ist ja auch klar. Ist nicht jedermann Gabe. Aber was du machen kannst, du kannst immer einen christlichen Flyer dabei haben. Ich habe draußen ja einen Tisch mit vielen Flyern. Nehm die mit, verteil die. Und wenn ihr sie in Briefkästen werft, das kann jeder tun. Da, wo es natürlich erlaubt ist, wo es verboten ist, dann klingelt lieber und gibt es ab oder legt es unter die Fußmatte an der Tür, dass du den Briefkasten nicht einwerfen darfst. Naja, da steht kein Verbot an der Fußmatte, oder? Aber besser ist zu klingeln natürlich, klar. Oder halt in der Stadt, dann die Leute es nehmen, die nehmen es dann auch. Also missionarischer müssen wir wieder werden. Und die Adler, also habe ich begonnen, die werfen ihre Jungen aus dem Nest, damit sie fliegen lernen. Flüge werden. Und was machen aber die Eltern? Die lassen die nicht einfach am Boden zerstellen, wenn sie es nicht schaffen, genug zu flattern. Die Eltern passen genau auf, wie sich das entwickelt mit dem Fluggeschehen, aus großer Höhe natürlich. Und dann, wenn sie nicht mehr flattern können, die Adlerkinder, dann, was tun dann die Eltern? Sie stoßen hinab und fangen ihre Kinder mit dem Rücken auf und tragen sie ins Nest zurück. Ja, genial, wie Gott es alles eingerichtet hat. Und so ist es auch beim Herrn. Ja, mit geistlicher Reife. Gott führt uns oft raue Wege, so wie wenn wir aus dem Nest geschleudert werden. Plötzlich bricht alles zusammen, keine Zukunftsperspektive mehr, da geht alles kaputt. Vielleicht sogar die Ehe oder die Arbeit oder der Beruf oder was auch immer. Aber dann erfahren wir, wie hilflos wir sind, wie sehr wir auf die Gnade des Herrn angewiesen sind. Das ist ja die Erziehungsroute Gottes, oft auch sehr harte Wege. Und wie wenig Kraft wir besitzen, die Verhältnisse zu ändern. Wir können nur tun, was wir tun können, aber wir haben keinen Einfluss darauf, was andere tun. Ein bisschen Einfluss vielleicht schon, aber eigentlich tut jeder, was er tut. Und ja, so gehören immer mehrere Menschen zusammen. Wenn dein Chef dich nicht mehr mag, ja, dann hat er die Kraft und die Macht, dich rauszumobben. Wenn dein Ehepartner dich nicht mehr mag, dann kann das auch passieren, auch in christlichen Familien leider. Oder wenn die Kinder ausbrechen, so wie der verlorene Sohn, kannst du nur beten, dass sie zurückkommen. Was wir tun können, immer wieder die Hand ausstrecken zur Versöhnung, beten für die, die ihr Wege gehen, die sich auf den breiten Weg begeben haben. Auch beten für die Menschen, die uns übel mitspielen. Wir können durch Gebet Einfluss nehmen, aber wir können niemanden zwingen. Und da sehen wir, wie diese Adlerjungen aus dem Nest geworfen und ja, wissen, der Herr wird uns aber hindurchtragen, wenn wir auch bei ihm bleiben. Kein Automatismus. Es gehört auch unser Wille dazu, beim Herrn zu bleiben. Und so lernen wir auf Gott ganz zu vertrauen, der versprochen hat, uns, egal welcher Situation wir sind, uns auf Adlerschwingen zu tragen. Denn jeder von uns, der schon ein bisschen älter ist, hat schon Tiefen erlebt, weiß nicht, wer es ist, was es ist. Krankheiten vielleicht am ehesten. Ne? Und wirst mitten aus dem aktiven Leben gerissen. Vielleicht warst du ein Sportler, kannst keinen Sport mehr machen. Vielleicht warst du ein erfolgreicher Geschäftsmann und plötzlich kam Insolvenz. Ich kenne euch jetzt nicht so gut in eurem Leben. Und was auch sonst passieren kann, dann gib nicht auf. Das ist ein Aufruf, ganz zu Jesus zu kommen. Als die Titanic am Sinken war, Titanic, kann man es auch aussprechen, da ist so, dass die Tanzkapelle eben keine Tanzlieder mehr gespielt hat, sondern dann haben sie plötzlich, so wird uns überliefert von Überlebenden, das Lied gespielt, näher mein Gott zu dir. Not lehrt beten, aber erst dann, frage ich mich. Wir sollten doch alle Zeit beten, betet ohne Unterlass, das heißt in jeder Lebenssituation beten. Also nicht so, dass wir nur noch beten und nichts mehr arbeiten, sondern in jeder Situation beten, das ist gemeint. Ja, ich möchte noch abschließend nochmal eine kleine Illustration bringen. Hat mal jemand geschrieben, ein Herr Risch, eine kleine Auflistung über einen Atombunker. Das ist zuerst erschienen in der Zeitschrift Die Wegbereiter, mit der wir auch befreundet sind, mit Ostrowskis. Und wir haben es auch in unserer Zeitschrift Der schmale Weg mal abgedruckt. Die Hefte sind schon alle weg, aber wir können es abonnieren, die Zeitschrift Der schmale Weg. Und da haben wir mal das abgedruckt, einen Atombunker bauen. Und dieser Bruder hat geschrieben Folgendes, fand ich sehr hilfreich. Zurzeit mache ich mir Gedanken, ob wir für die schweren Ereignisse, die auf uns zukommen werden, genügend vorbereitet sind. Vielleicht machst du dir auch die Gedanken. Denn die fetten Jahre sind ja offensichtlich vorbei. Ich schlage euch vor, einen Atombunker zu bauen. Ja, aber Achtung, wie sieht er aus? Nicht, dass jetzt einer wirklich da anfängt. In der Schweiz gibt es ja noch, ich weiß. Aber bei uns, naja. Wie sieht dieser Atombunker aus? Der Bauplatz ist am Herzen des Vaters, der einzig sichere Platz. Also am Herzen von Herrn, von Gott. Der Zement für diesen Atombunker, diesen geistlichen Bunker, ist unser Gottvertrauen. Mein Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Das Gottvertrauen, das ist der Zement. Sand und Kies für diesen Atombunker, das ist unsere Willenshingabe. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, auch in schweren Situationen. Das Stahlgerippe, damit es Tragfähigkeit hat, das sind Gottes Verheißungen, also Gottes Versprechungen, die Zusagen, die er uns gibt, wie sie sich sehr zahlreich in der Bibel finden. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das sind solche Verheißungen und viele, viele andere. Wir haben da vorhin aus den Psalmen gehört. Das Wasser für diesen Atombunker im geistlichen Sinne, was ist das? Das sind die Tränen der Reue über unsere eigenen Sünden. Das sind unsere Sünden leid tun. Auch die Sünden unserer Kinder und die Sünden unseres Volkes. Allein die Massentötung im Mutterleib schon und vieles andere. Ohne genügend Wasser, das heißt ohne genügend Tränen, gibt es keinen haltbaren Beton. Und die Arbeitszeit, wo dieser Bunker gebaut wird, ist während des Bibellesens und Betens. Bibellesen, Beten, Gemeinschaft pflegen mit Gläubigen, dem Herrn auch im Gehorsam und in der Dankbarkeit nachfolgen. Ich schließe mit einem Gebet, das habe ich mal als Reim so verfasst und wir möchten es auch als Gebet sprechen. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, wenn du wiederkommst, wird dich jeder sehen. Dann wird auch der Zweifler wach und bleibt staunend stehen. Wer dich hier verleugnet hat, den kennst du dann nicht. Doch wer fest zu dir sich hält, folgt dir nach ins Licht. Jesus, wenn du wiederkommst, dann kommst du mit Macht. Wie der Blitz vom Himmel fährt in die schwarze Nacht. Und die Toten stehen auf, treten vor den Thron. Wer im Buch des Lebens steht, der hat ewigen Lohn. Ja, Herr Jesus, komme bald. Diese Welt vergeht. Stelle über Hass und Krieg deine Majestät. Keine Krankheit wird mehr sein, keiner mehr, der weint, wenn dein Volk in Frieden lebt, ganz mit dir vereint. Amen.